Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, sie nimmt die Kette vorsichtig in die Hand, dunkelrote Steine in einer goldenen Fassung, eine schlichte goldene Kette, fein und dezent. Genau das Richtige für so einen festlichen Anlass. Ihr Vater hat die Kette für sie aufbewahrt, hat sie in die Schmuckschachtel gelegt, zusammen mit den anderen Schmuckstücken ihrer verstorbenen Großmutter. Und heute soll sie die Kette endlich haben. Ein Erbstück. Sie passt perfekt zu ihrem neuen Kleid. Sie wird gut aussehen bei ihrer Konfirmation. Und obwohl die Oma nicht dabei sein kann, ist sie ihr nahe. Das spürt sie, als sie sich im Spiegel betrachtet, mit Omas Kette um den Hals. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal was geerbt haben. Ein Schmuckstück, ein Gegenstand, der Ihnen etwas bedeutet. Ein Gegenstand, in dem der Mensch, von dem wir den bekommen haben, irgendwie weiterlebt, uns nahe ist. Wenn Menschen sterben, dann lassen sie etwas zurück. Und das erben die Menschen, die Nachkommen der verstorbenen Person, die Menschen, die dem Menschen nahestanden. Manche Menschen vererben auch schon zu Lebzeiten etwas, mit warmen Händen geben, sagen sie, wollen sich vielleicht auch noch selber ein bisschen daran erfreuen, wenn sie sehen, was mit dem passiert, was sie hinterlassen werden eines Tages. Und das kann unterschiedlich sein, je nachdem, was man hat und wie freigebig man damit ist. Manche vererben echte Reichtümer, manche eher Dinge, die einen symbolischen Wert haben. Und manchmal lassen Menschen auch Schulden zurück. Deswegen können Erben das Erbe ablehnen oder annehmen nach unserer Rechtsordnung. Um ein Erbe geht es auch in unserem Predigttext. Er steht im ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, beständiger als Gold. Dieses Erbe, so steht es hier, das wartet auf euch. Das wird aufbewahrt im Himmel für euch oder für uns alle. Für uns, die wir glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Uns wird dieses Erbe zuteil werden. Uns, den Anhängern und Nachfolgern Jesu. Uns, die wir jetzt manchmal vielleicht belächelt werden, nicht ganz ernst genommen werden, beschimpft werden, bedroht und verfolgt, wie jetzt wir das wieder in Sri Lanka gesehen haben oder mit ansehen müssen. Weil unser Glaube so wenig zu dieser Welt zu passen scheint, unsere Hoffnung auf Frieden, auf Ganzsein, auf Heilsein, unsere Zurückhaltung im Urteil über andere Menschen, weil wir glauben, dass Gott richten wird und Menschen deshalb immer eine zweite oder dritte Chance verdient haben. Als Christen und Christinnen mögen wir zwar Außenseiter sein, aber wir dürfen wissen, wir sind Erben. Und das soll uns mit unaussprechlicher und herrlicher Freude erfüllen. Wir sind Erben und das feiern wir an Ostern und jetzt die ganze Osterzeit hindurch. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Neues Leben, das stärker ist als der Tod, erfüllt uns. Licht statt Dunkelheit erfüllt unser Leben. In den Anfängen der Kirche, da war die Osternacht die Nacht, in der die Menschen getauft wurden, die Katechumenen, die sich lange vorbereitet hatten im Taufunterricht während der ganzen Passionszeit, Fastenzeit, sich vorbereitet hatten. Sie wurden in der Osternacht dem Bischof vorgestellt von ihren Paten, die bürgen mussten dafür, dass sie wirklich das ernst meinen, für ihren christlichen Lebensstil, für ihren Glauben bürgen mussten. In der Osternacht entkleideten sie sich, legten alles ab, was mit ihrem alten Leben zusammenhing. Sie wandten sich nach Westen, wo man das Böse, die Nacht, die Geister der Nacht vermutet hat, wandten sich nach Westen und sagten dem Bösen symbolisch ab. Dann drehten sie sich nach Osten, stiegen die Stufen in das Taufbecken hinab, in Richtung auf die aufgehende Sonne, auf Christus, das Osterlicht, das in unser Leben tritt. Dann wurden sie getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, stiegen wieder nach oben, die Stufen hinauf, wurden gesalbt mit einem kostbaren Öl an Stirn, Kinn, Brust, Händen, Knien und Füßen. Du gehörst zu Christus, dem Gekreuzigten, gesalbt und als königlich befunden, neu geboren, zum Erben gemacht. Dann bekamen sie ein weißes Gewand angezogen und trugen es eine Woche lang, eben bis zum heutigen ersten Sonntag nach Ostern. Ihr, die ihr getauft seid, gesalbt und damit als königlich befunden, ihr seid Erben des Reiches Gottes. Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wie es in unserem Text heißt. Quasi Modogeniti, Herr Lorenz hat es schon gesagt, wie die neugeborenen Kinder. So gingen die frisch Getauften dann in ihr christliches Leben hinein. Und doch wissen wir, nicht nur damals war das so, sondern für uns ist das auch so. Es gibt immer noch schwere Anfechtungen in der Welt. Auch wer getauft ist, auch wer den Weg mit Christus geht, der ist nicht gefeit dagegen, in dieser Welt auch leiden zu müssen. Das war damals so und das ist heute so und das wird vermutlich auch so bleiben. Jetzt in dieser Welt kann es eben immer wieder sein, dass wir von diesem Erbe, das uns verheißen ist, das für uns aufbewahrt wird im Himmel, dass wir da relativ wenig von merken. Krankheiten, Trauer, Sorge, all das verschwindet ja nicht einfach mit dem Hören der Osterbotschaft. Das heißt ja im Text auch, dass ihr traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird. Also diese Anfechtungen, das Leiden, das wir erleben und bei anderen sehen, das soll sozusagen unseren Glauben stärken, ihn läutern, ihn reinigen von Dingen, die da vielleicht nicht reingehören. Das soll uns den Zugang zu diesem Erbe verbessern oder ermöglichen. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Das sagt Goethe, nicht unbedingt ein christlicher Autor, aber in dieser Stelle hat er doch recht. Was das Erbe des Glaubens, wenn wir es einfach irgendwo im Keller oder in einer Schatzkammer liegen lassen, wird es uns wenig nützen und vor allem der Welt auch wenig nützen. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Ein Erbe ist niemals unbedingt nur was Leichtes, was einem nur geschenkt wird. Man muss was dafür tun, um es zu erhalten, um sich seiner würdig zu zeigen, um es auch an die nächste Generation weitergeben zu können. Wir erleben das ja in ökologischen Zusammenhängen, wird uns das ja in letzter Zeit bewusst, wie wichtig das ist, dieses Erbe zu erhalten und zu bewahren. In der Frage des Glaubens erleben wir das im Grunde auch. Der Glaube pflanzt sich nicht von alleine fort. Es ist der Heilige Geist, der das bewirkt, dass Menschen glauben. Aber wir haben doch die Aufgabe, es dem Heiligen Geist nicht allzu schwer zu machen, dieses Werk zu tun und sozusagen den Glauben zu bezeugen und ihn so zu bezeugen, dass er ansteckt, dass Menschen sagen, das wäre auch was für mich. Das Erbe der Auferstehung, von dem hier im Text die Rede ist, ist eben auch kein so ganz leichtes Erbe. Die Botschaft von der Auferstehung ist eben auch kein so ganz flotter Spruch, der einem so ganz leicht über die Lippen geht. Der Glaube ist keine billige Lebenshaltung, sondern eine, die immer wieder neu errungen werden muss. Zum Beispiel im Gebet. Im Gebet in Situationen, wo es einem schwer wird. Wenn man am Krankenbett steht, wenn man an Gräbern steht, wenn man selber von Krankheit betroffen ist. Da muss der Glaube errungen werden. Da lohnt sich ein Gebet. Da lohnt es sich zu sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Glaube ist eine Haltung, dieses Erbe, was für uns ja verheißen ist, ist eine Haltung, die ihre Wahrheit immer wieder neu erweisen muss in unserem Leben, weil sie eben im Himmel für uns aufbewahrt wird und wir von diesem Erbe hier immer nur Bruchstücke zu ahnen bekommen. Ich spüre in letzter Zeit, schon seit längerer Zeit, ist das so eine tiefe Verunsicherung bei vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe oder was ich so aufschnappe irgendwo beim Spaziergang, in der Straßenbahn oder sonst wo. Tiefe Verunsicherung über den Zustand unserer Welt. Wie ist das mit dem Klimawandel, wenn es wieder so einen trockenen Sommer geben sollte, wie wir ihn letztes Jahr hatten? Wenn es jetzt schon wieder so trocken ist, gut, das steht in meinem Manuskript, die letzten Tage waren es ein bisschen anders, aber in der Summe ist das ja wohl doch richtig. Weltuntergangsszenarien machen die Runde. Man hört immer wieder mal, dass Leute sagen, na ja, das geht ja alles den Bach runter. Katastrophen, die wir in den Medien sehen, wecken Befürchtungen. Kann so etwas auch bei uns geschehen? Wie werden unsere Kinder und Enkel in 50 oder mehr Jahren leben? Dieses Gefühl prägt viele Menschen und ich denke, auch in der Osterzeit ist es doch auch vielleicht gerade die richtige Zeit, sich diesen Befürchtungen auch zu stellen und nicht einfach drüber wegzugehen. Ich sehe nun drei verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen darauf reagieren, drei Weisen, damit umzugehen, mit dieser diffusen Unsicherheit. Die erste Reaktion, leugnen. Kennen wir von kleinen Kindern, wenn ich die Augen zumache, ist der große Hund weg. Dann ist die Gefahr weg. Vogel-Strauß-Politik nennt man das auch. Einfach den Kopf in den Sand stecken und dann sehe ich nichts von der Gefahr, die mir droht. Kindlichen Gemütern reicht das und gelingt es auch immer wieder, selbst wenn sie es bis in höchste Staatsämter schaffen. Wenn ich die Augen zumache, ist die Gefahr weg. Ich glaube aber nicht, dass es das wirklich eine gute Lösung ist. Wenn wir uns als Christen auf diese Möglichkeit einlassen, dann verraten wir unseren Glauben. Der Glaube ist eben keine billige Vertröstung und kein Zauberschwert, wo alles plötzlich mit erledigt ist. Nach dem Motto, es wird schon irgendwie gehen, mit dem Glauben wird es alles klappen. Sondern der Glaube ist im Gegenteil für mich eher etwas, was mir die Möglichkeit gibt, mich der Realität zu stellen und sie wahrzunehmen, wie sie ist. Ich brauche nicht die Augen zuzumachen vor der Realität. Ich kann sie schonungslos wahrnehmen, so wie sie nun mal ist. Die Wirklichkeit kann ich deshalb ertragen, weil ich im Glauben immer darüber hinausschaue, weil der Glaube noch ein bisschen weiter geht als nur bis zu dem, was vor Augen liegt. Deswegen kann ich auch das, was vor Augen liegt, wahrnehmen und muss es nicht verdrängen. Also Möglichkeit 1, für mich keine christliche Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Verzweiflung. Man kann alles total schwarz sehen. Es geht alles den Bach runter, wir haben eh keine Chance. Wenn ich die Welt so sehe, habe ich nun auch wieder zwei Möglichkeiten. Bringt ja alles doch nichts. Das ist die eine Möglichkeit, die Verzweiflung. Oder die etwas luxuriösere Variante, wenn das sowieso alles den Bach runtergeht, dann ist es doch eigentlich gut, sich jetzt nochmal richtig in den Genuss zu stürzen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, heißt es bei den Propheten. Diese Haltung beobachte ich auch bei dem einen oder anderen Zeitgenossen. Und wenn ich Probleme sehe, dann muss ich die Musik im Tanzsaal der Titanic eben lauter spielen lassen, sodass ich die Schreie der Ertrinkenden nicht mehr höre. Das ist die zweite Möglichkeit. Im Grunde auch eine Form der Verzweiflung, wenn auch die bequeme in der ersten Klasse, die ich, wie gesagt, bei uns auch immer wieder erlebe oder sehe. Diese zweite Haltung ist eine, die für Christen meiner Ansicht nach ebenfalls nicht geht. Aus Verzweiflung die Möglichkeit zur Umkehr grundsätzlich auszuschließen, das ist für uns Christen eigentlich niemals eine Option. Und Variante B, Genuss auf Kosten anderer, in diesem Fall der eigenen Nachkommen, das geht erst recht nicht. Es bleibt dann noch eine dritte Sichtweise. Alles könnte anders sein. Das Buch des Sozialpsychologen Harald Welzer ist mir jetzt in die Finger gekommen. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Und das finde ich sehr anregend, auch für unsere christliche Hoffnung, für unseren Umgang mit dem, was wir um uns herum erleben. Harald Welzer weist in diesem Buch den schmalen Grat zwischen Resignation und Verleugnung der Realität in Richtung auf eine lebendige Hoffnung. Und von der ist ja in unserem Text die Rede. Welzer erinnert daran, dass unsere Gesellschaft heute eigentlich die bestmögliche ist, die es je gegeben hat. Wenn unsere Urgroßeltern jetzt plötzlich hier reinspazieren würden, würden unsere Welt sehen, würden sehen, wie wir leben, wir würden ihnen erzählen, was wir so tun, dann würden sie das kaum glauben. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie mit all ihren Möglichkeiten, sich zu beteiligen, Fortschritte in Medizin und Technik, aber auch, um beim Thema zu bleiben, im Bereich des Umweltschutzes, über 7 Jahrzehnte Frieden in Mitteleuropa, offene Grenzen, über die man einfach so rüberspazieren kann, mit all dem, was das bedeutet für den kulturellen Austausch, für den wirtschaftlichen Austausch und all dem, was daraus wachsen kann an gegenseitiger Befruchtung. All das muss man, glaube ich, auch vor Augen haben, wenn man unsere Weltsituation beurteilen möchte. Und all das ist für mich Grund zur Dankbarkeit. Und so sieht das der Welzer auch in seinem Buch. Nicht nur Grund zur Dankbarkeit, sondern es enthält dabei aber auch ungeheure Chancen, die Welt so mitzugestalten, wie sie mal werden soll oder wie sie noch besser werden könnte. Es geht jetzt nicht darum, Möglichkeit 1, alles zu leugnen und zu sagen, guck mal, wie gut wir es haben und wie toll alles ist. Der Harald Welzer sieht die ökologischen und sozialen Probleme sehr deutlich und sehr klar. Aber er möchte, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern dass jede und jeder an ihrem Ort die unzähligen Chancen ergreift, die er oder sie hat. Und die Chancen erstmal wahrzunehmen und sie dann auch zu nutzen. Darum muss es, glaube ich, gehen. Dass wir Fehler in unserer bisherigen Lebensweise, die ja durchaus mit Händen zu greifen sind, korrigieren. Die Möglichkeiten haben wir an vielen Punkten. Raus aus den Ohnmachtsfantasien, rein in ein realistisches Wahrnehmen der eigenen Verantwortung und der eigenen Möglichkeiten. Lieber in meinem überschaubaren Lebensraum ein Licht anzünden, als angesichts der weltweiten Dunkelheit zu resignieren. Darum muss es, glaube ich, gehen. Harald Welzer weist auch auf die Bewegungen der jungen Menschen hin, die sich eben nicht so einfach mit der Welt abfinden wollen, wie sie nun mal ist, und die sich deshalb zum Beispiel freitags zu Protesten versammeln, die aber auch mehr tun, an ganz vielen Stellen sich mit konstruktiven Vorschlägen einbringen in unsere Gesellschaft, in die Politik, die in Technik-AGs Erfindungen machen, wie man bestimmte Probleme lösen kann, und an ganz vielen Stellen sehr viel Positives beitragen. Mir persönlich, ich erlebe das ja nun in der Schule jeden Tag, junge Menschen, mir macht das Mut, wenn gerade junge Menschen nicht in so eine Resignation verfallen, sondern da rauskommen und beginnen, sich zu engagieren. Herz, Hirn und Hand für eine Welt einzusetzen, die noch besser ist als die, in der wir heute leben. Welzer rückt in seinem Buch Beispiele ins Blickfeld, wo sich schon viel Positives getan hat. Zum Beispiel nennt er die Havel in Brandenburg, das große Flusssystem, das größte Renaturierungsprojekt Europas, wo heute eben schon wieder Biber leben, wo sich die Natur mit Hilfe des Menschen Lebensräume zurückholt, die Menschen zerstört oder ziemlich angeknackst hatten. Und man muss gar nicht bis nach Brandenburg fahren. Wer hätte in meiner Kindheit geglaubt, dass man im Rhein oder im Main baden kann? Also ich hätte das nicht gemacht. Heute ist es wieder möglich. Letzte Woche war ich am Main, da habe ich Leute gesehen, die haben das gemacht. Wenn man das heute lässt, vielleicht eher wegen der Strömungen oder der Temperatur, aber es ist wieder möglich. Die Natur hat große Möglichkeiten, sich zu regenerieren. Wir haben große Möglichkeiten, ihr dabei zu helfen. Wir müssen sie nutzen. Wir müssen es nur wollen und wie Martin Luther mit Hoffnung und Verstand unsere Apfelbäumchen pflanzen. Soweit die innerweltlichen Hoffnungszeichen, die wir ja auch brauchen, um uns dieser Welt zu stellen. Harald Welzer schöpft seine Hoffnung für die Welt aus einer nüchternen, sachlichen Analyse, die eben nicht einfach nur schwarz sieht, sondern die sich genau anguckt, was ist. Und er richtet dabei seine Aufmerksamkeit auf die Spielräume, die wir Menschen haben. Um wie viel größer müsste unsere Hoffnung als Christen sein, die wir in die Gesellschaft einzubringen hätten? Eine Hoffnung, die eben nicht einfach so aus dem ganz normalen Lauf der Weltgeschichte abzuleiten ist, sondern die ihre Quelle im Himmel hat, bei dem Erbe, das uns verheißen ist. Und die Hoffnung, die in der Auferstehung Jesu Christi sichtbar geworden ist, für die, die es sehen wollen. Eine Hoffnung, die in unserem reichen Erbe begründet ist, das wir als Christen empfangen haben und immer wieder neu empfangen. Wir leben von diesem Erbe, von unserem Erbe der Hoffnung, dass Gott dem Tod eben nicht das Feld überlassen wird. Bringen wir dieses Erbe ein. Wir brauchen die Welt nicht zu retten, aber wir können unseren fröhlichen, hoffnungsvollen Beitrag dazu leisten, dass sie ein lebenswerter Ort bleibt und für alle wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.